Ihr hört den Podcast-Report-Kanal, die Heimat des Retro-Kompotts und anderer toller Projekte.
Es folgt Pixel-Kompott.
Eine Produktion der Kollegen von Pretty Old Pixel. Abschlussgespräche und Talks aus ihrem Videokanal als Podcast aufbereitet.
Hallo und willkommen zurück zu Pretty Old Pixel. Mein Name ist Selma und in dem Abschlussgespräch zu Wing Commander bin ich mal wieder nicht alleine, sondern Dirk ist auch dabei. Hallo Dirk.
Hallo.
Die Eckdaten gleich vorweg in den Ring geworfen, also MS-DOS, aber gab es auch für Amiga, habe ich gehört. Einige haben sich da ruckelnd auf dem Amiga mitbegnügt und gab es auch auf dem Super Nintendo und 3DO, glaube ich. Also auf mehreren Systemen. Das Ganze ist zumindest für den PC im Jahr 1990 erschienen und entwickelt von Origin und auch publiziert von Origin. Federführend, auch damals schon, glaube ich, so sein erstes Programm, womit er dann hinterher den Ruhm aufbauen konnte, um Star Citizen zu machen. Chris Roberts, der hatte vorher schon ein paar andere Spiele gemacht. Ich glaube, Time Lore oder so, also ein Spiel für den C64. Das war jetzt nicht sein erstes, aber es war jetzt sein erstes wirklich großes, bombastisches Spiel. Und der Linie ist er ja auch dann mehr oder weniger treu geblieben. Entwicklungsgeschichte habe ich jetzt nicht so viel. Was ich ganz interessant fand, war, dass es ursprünglich Squadron heißen sollte. Und der Singleplayer-Teil von Star Citizen heißt ja auch Squadron 42 oder so, irgendwas mit irgendeiner Zahl hinten dran. Also ist er sich da auch wieder treu geblieben und quasi zu seinen Ursprüngen zurück. Nachdem Squadron keine gute Idee war, zumindest laut Entwicklung, denke ich mal, hatten sie das Ganze umgeändert in Wingleader. Und ich glaube, zu Wingleader habe ich sogar schon mal so den Startscreen irgendwo gesehen. Aber ich krieg's nicht mehr rausgesucht. Sonst hätte ich den, also wenn ich es noch schaffe, noch wiederfinde, aber ich habe schon gesucht, dann ist er jetzt hier im Video im Hintergrund, aber ich glaube, den finde ich so schnell nie wieder. Bis es dann endlich dann bei Wing Commander gelandet ist.
Für die Veröffentlichung wurde also der Wing Leader nochmal befördert.
Stimmt, ja, genau. Ähnliche Spiele ist ein bisschen schwer, weil ähnliche Spiele aus der Zeitperiode, da gab es jetzt nicht so direkt ähnliche Spiele. Also ich habe mal Elite genommen, aber Elite halt noch viel mehr andere Elemente außer Weltraumkampf sozusagen. Und Space Rogue, was auch noch andere Rollenspielelemente hat, außer dem Weltraumkampf. Man könnte dann hinterher, hätte man noch vielleicht sagen können, dass man das irgendwie mit Battle of Britain oder so vergleichen kann, also mit einem Airflugsimulator oder dass man das vielleicht mit X-Wing vergleichen kann, aber die Spiele sind alle doch nicht in der gleichen Zeitperiode, würde ich sagen, rausgekommen, sondern eher später. Dirk, ich hatte ja schon gesagt, gibt's auch für SNES oder SNES, kennst du es?
Ich kenne es tatsächlich, ich habe es aber damals nicht gespielt, ich habe es mir irgendwann mal im Emulator, glaube ich, angesehen, um aber festzustellen, dass das, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es für Kritiken bekommen hat und ob das jetzt als gutes oder schlechtes Super Nintendo-Spiel gehandelt wird. Nach allem, was ich erstmal gesehen habe, finde ich es jetzt nicht so toll, weil wie immer bei solchen Portierungen auf das Super Nintendo ist da einiges auf der Strecke geblieben, was damals für den SNES-Spieler nicht so schlimm war, weil der kannte es nicht besser. Mhm. Wenn man das jetzt allerdings bei dem Vergleich sieht, sieht man halt, dass ein paar Sachen fehlen, es sieht nicht so schön aus, es ruckelt wie Sau. Es gab damals auch MacWarrior für das Super Nintendo, das ist sowas Ähnliches. Du hast so einen kleinen Sehschlitz von der Action, die du eigentlich sehen solltest, dass du das Spiel nicht wirklich genießen kannst, selbst wenn du einen sehr großen Fernseher hattest. Mhm. Also ich glaube, das fällt in die Kategorie rein. Das ist damals dann für das Super Nintendo, hat man sich gefreut, so hey, das gibt's jetzt auch hierfür und die Konsolenspieler haben das dann auch gespielt und wahrscheinlich gar nicht schlecht gefunden. Ob man es sich heute nochmal antun sollte, wage ich mal zu behaupten, eher nicht.
Mhm. Ich habe gerade, während du erzählt hast, bei Moby Games geguckt, also die Durchschnittswertung, der Critic Score für die SNES-Version ist 70. Für DOS 92, für Amiga 68 und für Sega CD 74. Also ist die schlechteste Umsetzung.
Außer für den Amiga.
War Amiga noch schlechter?
Wenn der 68 hatte.
68 stimmt, ja. Ja, die Amiga-Version war ähnlich, also die konnte ich damals nicht spielen. Ich habe das beim Kumpel auf dem Amiga gesehen und ach, lass mal, weißt du, das musste man nicht haben. Das sah nicht gut aus und das spielte sich auch nicht gut. Ich kann mir vorstellen, wenn das auf dem SNES auch so war, dass man da wenig Spaß mit hatte. Ich muss zugeben, dass ich das auf einer CD mit, ich glaube, Ultima 5 das erste Mal bekommen habe. Und das war bestimmt ein oder zwei Jahre, nachdem ich Wing Commander Teil 2 durchgespielt habe. Und deswegen hat mich das nie so richtig gepackt, weil 2 hat halt alles besser, größer. Also 2 ist für mich ein viel besseres Spiel wie 1. Zumindest auf der Erinnerung. Ich habe 2 auch schon lange nicht mehr gespielt. Das müssen wir dann nachholen. Aber damals war es auf jeden Fall so, dass 2 alles viel, viel besser hatte und man zurück zu 1 gegangen ist und gedacht hat, ah, wie, das geht nicht und das sieht ja komisch aus und wer ist das überhaupt? Warum hat er lila Haare? Was stimmt denn mit dem nicht? Das war für mich immer schon so, 2 ist besser. Wir reden doch über 2, wenn wir über Wing Commander sprechen. Von daher hatte ich nie so eine feste Verbindung mit Wing Commander wie vielleicht andere, weil ich auch gestehen muss, zu der Zeit, also 1990, als das rausgekommen ist, hat mich das irgendwie nicht getroffen. Ich habe das nicht gesehen. Ich habe es auch später erst auf dem Amiga gesehen. Also es war nie, sagen würde, wow, das ist das Hammerspiel, was Grafik und Aufmachung und so angeht. Das hat mich dann halt erst mit 2 getroffen und von daher ist 1 immer irgendwie hinten runtergefallen. Wird dir denn die Grafik gefallen? Das frage ich ja genau so eigentlich immer bei jedem Spiel, Dirk. Wird dir die Grafik gefallen von Wing Commander? Also auf dem PC jetzt.
Also ich fand die Grafik eigentlich für das Jahr 1990 durchaus gut. Also wir haben eine relativ detailreiche Darstellung von den verschiedenen Raumschifftypen oder auch wie die animiert sind. Also man kann gut erkennen, fand ich, was sich da auf dem Bildschirm bewegt. Leider auch typischerweise für diese Zeit ist halt die tatsächliche Action ist nur in der Hälfte des Bildschirms, die andere Hälfte ist Dashboard. Und deshalb eigentlich, also wenn das Spiel gute Kritiken für die Grafik bekommen hat, verstehe ich das vollkommen. Ich fand es allerdings damals schon so, bei solchen Spielen, dass du immer so sehr eingängendes Blickfeld hast und ich habe da immer so eine leichte Desorientierung bei. Mhm. Da kann die Grafik jetzt aber auch nicht viel dran ändern. Das ist nicht die Qualität, also nicht die Qualität der Umsetzung der Grafik, das ist einfach dieses Darstellungsprinzip. Mhm. Und das hatten halt damals alle. Die Darstellung selber finde ich ist eigentlich okay. Ich habe jetzt allerdings auch nur als ungefähren Vergleich, wo mir jetzt wahrscheinlich die meisten Zuhörer mit nackten Hintern ins Gesicht springen, weil es was völlig anderes ist, Schleichfahrt. Mhm. Was auch sehr, sehr pixelig mir Schiffe entgegengedreht hat und wo ich dann einschätzen musste, in welche Richtung bewegen die sich denn und in welche Position zu mir sind die gerade, kommen die auf mich zu, fliegen die von mir weg. Gut, der Vorteil bei Schleichfahrt war, du hattest wenigstens noch einen Boden und du hattest eine Anzeige der Höhe. Und deshalb war die Übersicht da besser.
Und richtiges 3D.
Das hast du im Weltraum halt so nicht und Schleichfahrt kam wahrscheinlich auch viel später.
Ja, Schleichfahrt kam später. Also, um das ein bisschen in Kontext zu bringen, das war VGA-Grafik, das war für den PC ja 1990 nicht gerade üblich. Es war jetzt auch noch nicht unüblich, es ist nicht das erste Spiel, was VGA-Grafik hatte, aber es war schon eins der Spiele, wo man sehen konnte, dass der PC den Konsolen auf kurz oder lang so ein bisschen davon fährt, weil das kann ich mir vorstellen, dass das damals wirklich sehr, sehr, sehr bombastisch ausgesehen hat, das Spiel. Die meisten sind dann ja irgendwie noch mit einem 80, 86 oder mit einem 286 rumgespielt haben die. Da musste man hier schon etwas mehr unter der Haube haben. Da haben bestimmt viele, viele, was dann ja auch so eine gewisse Tradition bei Origin-Spielen geworden ist, viele, viele Spieler einen neuen PC oder zumindest eine neue Grafikkarte gekauft, um da überhaupt bei dem Spiel eine Chance zu haben, flüssiges Spielerlebnis zu haben. Und ihr habt ja selbst gemerkt, dass das schon leicht geruckelt hat, selbst in der Emulation, wobei ich da schon einen schnellen 486er ungefähr emuliert habe. Also ja, ist schon ein ziemlich cooles grafisches Programmierbeispiel gewesen. Also es war damals schon echt toll und ich muss auch sagen, im Nachhinein, klar ist man verwöhnt und so geht man von VGA aus, aber wenn man dann überlegt, dass das erste wirklich bombastische VGA-Spiel, glaube ich, von Origin war, würde ich sagen, dann sieht das schon ziemlich beeindruckend aus und das, was du ein bisschen bemerkelt hast, also dass man gerade in dem Weltraumkampf, ich will jetzt nicht Simulation sagen, Weltraumkampfteil, die Hälfte des Screens halt mit Cockpit verdeckt, klar, das hat natürlich was mit Performance zu tun, aber es ist für mich immer ein sehr immersiver Aspekt gewesen, den ich an den späteren Teilen, ich glaube, war 3 das erste, was kein Cockpit mehr hatte, oder vielleicht war 4 das erste, was kein Cockpit mehr hatte. Das fand ich immer super kacke, dass man halt nur noch so ein Heads-Up-Display da irgendwie eingeblendet bekommt. Ich brauche immer irgendwie ein Cockpit. Ich glaube, Privateer 2 hatte auch keine Cockpits mehr. Die haben sie sich dann irgendwie gespart, damit man mehr sieht, aber ich finde das scheiße. Also ich möchte das als Pilot aus Pilotensicht sehen, brauche meine Knöpfchen, das Blinken, Anzeigen. Ja, aber du hast recht, man sieht da natürlich weniger, gerade weil man dann auch die Sterne im Hintergrund ein bisschen schlechter sieht und nicht mehr so richtig einschätzen kann, in welche Richtung man sich bewegt. Auch dieses Radar, was ja Elite irgendwie eingeführt hat, hilft dann nur bedingt. Also die Orientierung im Raum ist da nicht ganz so einfach. Aber ich weiß nicht, ich habe mich da irgendwie dran gewöhnt, weil ich denke mal, ich habe auch so den einen oder anderen Weltraum-Shooter mehr gespielt wie du. Das muss man sich vielleicht dann irgendwie aneignen. Gut fand ich, dass es ein Spiel war, was weniger auf die Simulation von Systemen geachtet hat, als mehr auf die Präsentation dieser Systeme. Das heißt, es wurde viel Wert darauf gelegt, nicht nur im Flug tolle Grafik zu haben, sondern auch in den Zwischenbereichen tolle Grafiken zu haben. Und das war für mich persönlich sehr, sehr cool und auch wiederum sehr immersiv, weil man sich gut in die Situation ja hineinversetzen konnte, an Bord von dieser Tiger's Claw, also dem Flugzeugträger, Raumschiffträger, wie soll man das sagen, an Bord von diesem Träger ist, mit Konkurrenten in Anführungsstrichen, mit Kameraden zu sprechen, mit dem Barkeeper zu sprechen. Und gerade dieser Teil wurde ja in 2 dann noch weiter ausgeweitet und in 3 dann mit echten Videosequenzen, mit John Rhys Davies, Mark Hamill und so. Das war schon ziemlich cool, sehr beeindruckend und es hat immer viel, viel Spaß gemacht und war der eigentliche Motivator für mich immer, die Mission zu schaffen und weiterzuspielen. Anders wie bei anderen Simulationen, wo man halt das Interesse hatte, die Mission zu schaffen, einfach nur, um sie zu schaffen, war hier das Schaffen und hinterher die Belohnung, dann neue Zwischensequenzen zu bekommen. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und das ist ja bis heute leider viel zu selten der Fall, dass da mal eine Simulation oder auch ein Actionspiel sich so viel Mühe macht um diese ganze Immersion. Ich habe das Gefühl, heute wird das irgendwie noch weniger, weiß ich nicht. Selbst bei, weiß ich schon lange, kein Call of Duty mehr gespielt, aber die haben ja auch immer viele Zwischensequenzen gehabt. Fand ich, dass die Immersion da ist nicht so gut gegeben wie bei den alten Spielen. Also, ja, und aktuelle Simulationen hat es ja gar nicht. Also DCS, da wird man ja sozusagen ins Cockpit gebeamt und wieder raus und darum gibt es gar nichts. Aber es gibt noch einige andere Spiele, die das auch machen. Wollte ich jetzt.
Bei No Man's Sky gab es auch keine Zwischensequenzen.
Nee, aber immerhin ist man da aus dem Cockpit ausgestiegen. Also man wurde nicht einfach irgendwie durch Menüs gebeamt. Ja, aber stimmt, da Zwischensequenzen oder irgendwas, was zumindest eine Geschichte erzählt, dass man dieses Gefühl hat, irgendwie alleine zu sein. Und um da jetzt der Story beziehungsweise dem Gameplay ein bisschen was vorwegzugreifen, hier hat man, oder hatte ich zumindest das Gefühl, es gehört zu den Spielen, die halt auch leider viel zu selten sind, in dem du dich um die Spielwelt drehst und nicht die ganze Spielwelt sich um dich dreht. Das heißt, unabhängig von dem, was du machst, passieren gewisse Dinge. Und abhängig von dem, was du machst, passieren gewisse Dinge. Und die greifen halt gut oder perfekt ineinander ein hier in diesem Fall. Und das erzeugt halt so eine starke Immersion. Und das gefällt mir halt sehr gut. Und das gibt es heute ja irgendwie fast gar nicht mehr. Alle drehen sich um dich rum. Und wenn du dich nicht bewegst, dreht sich auch die ganze Welt nicht mehr. Und das Gefühl hatte ich hier halt nicht.
Ja, das Problem ist heutzutage, wenn dir ein Spiel versucht, eine Geschichte zu erzählen, ist es, ja, ich weiß nicht, ob das auch wieder daran liegt, dass man mittlerweile zu viel davon gesehen hat, aber dann hast du so diese Momente, die wir bei Battlefield 4 oder sowas hatten, dass dir die Charaktere, deine Spielwelt, die dir dargestellt wird, die geht dir einfach nur auf den Zünder, weil es sind alles Idioten und es versucht auch gar nicht irgendwie nett oder niedlich oder im Stil von einem Film oder sowas oder von einem bestimmten Film das Ganze zu zitieren, sondern es versucht einfach nur so eine Art Daily Soap in einem anderen Rahmen zu setzen und, oh, ich weiß nicht, das nervt.
Mhm. Ja.
Ich habe in letzter Zeit nichts getroffen, wo ich nicht schon nach ein paar Minuten gedacht hätte, okay, die und die Spielfigur ist dabei, wann stirbt die endlich?
Ja, künstlerisch, was würdest du sagen?
Ich hätte jetzt gesagt, dieser filmartige Erzählstil davon, dass du halt ja, so ein bisschen wie Krieg der Sterne, nur ein bisschen anders.
Top Gun im Weltraum.
Ja, genau. Dass du da halt entsprechend in einer Art interaktiven Film eingebettet bist.
Ja.
Das ist künstlerisch nett gemacht.
Fand ich auch. Also ich würde auch sagen, die Zwischengrafiken, die man da sieht, sind künstlerisch wirklich unglaublich gut gelungen. Und den Stil und die Qualität behalten sie dann ja auch später über die Jahre bei. Also klar, später hebt sich das Level drumherum sozusagen an und damit sinkt so ein bisschen das Niveau. Aber ich würde sagen, bis Strike Commander, sind das wirklich wunderschöne Grafiken drumherum, die Origin gemacht hat. Und dafür waren die immer bekannt. Und ich finde, das ist künstlerisch wirklich anspruchsvoll. Sound, Dirk, ich fange mal an.
Bitte.
Der Sound an sich ist okay. Auf so einem Raumschiff, ja, man hört ja das Wasser tropfen und ab und zu mal so ein Brummen und so. Das ist schon okay. Aber da hätte meines Erachtens nach noch ein bisschen mehr kommen können, aber nicht müssen. Im Weltraum ist es voll okay. Ist halt Action, ne, Dirk? Also man hört da schon Explosionen und Töne im Weltraum.
Das ist ja voll unrealistisch.
Ja. Das Ganze passt aber atmosphärisch gut dazu. Man hört auch andere Raumschiffe an einem vorbeizischen und so weiter. Das passt schon. Man hört, wenn das Schild getroffen wird. Man hört, wenn Panzer getroffen wird, oder? War das erst im zweiten Teil? Kann ich mich jetzt gerade nicht mehr dran erinnern. Ich habe so ein Geräusch im Kopf. Bin mir jetzt aber nicht mehr sicher, ob es zu Teil 1 oder zu Teil 2 gehörte. Auf jeden Fall ist der Ton ausreichend. Die Laserschüsse und so, das hätte alles etwas bisschen bombastischer sein können. Die sind jetzt so ein bisschen, naja. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, Sound ist wirklich okay.
Ich glaube dir das jetzt einfach mal, denn tatsächlich bei den Aufnahmen, ich habe es nicht so super laut hochgedreht, aber es war wirklich sehr leise in der Aufnahme, deshalb kann ich das jetzt nicht so hundertprozentig alles bestätigen oder, aber ich glaube dir das einfach.
Ich hatte am Anfang, ich glaube, die erste Aufnahme war ein bisschen lauter und da ging dieses Fiu, Fiu von dem Laser einem schon ganz schön auf die Nerven, dass ich ein bisschen leiser gemacht
habe. Um gleich auf den nächsten Punkt einzugehen. Die Musik auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, ich hätte jetzt gedacht, dass, wenn das so gute Musik ist und dass das irgendwie aus Copyright-Gründen, dass du da versucht hast, die YouTube-ID-Claim-Schwelle zu unterwandern. Aber dann war das keine Absicht.
Nee, das, also ja, es war Absicht, es ein bisschen leiser zu machen, damit diese Laserschüsse einem nicht so die Nerven gehen. Aber es war keine Absicht um YouTube, weil ich glaube, EA schert sich da nicht drum und das. Der Produzent von diesem ist ja George Singer, The Fat Man. Der hat für Origin viele, viele Soundtracks gemacht und viele davon ziemlich gut. Und manchmal hat er keinen Bock oder keine Ahnung ins Klo gegriffen. Ich weiß es nicht. Manche Stücke davon sind eher. Aber ich muss sagen, der Soundtrack hier ist ziemlich, ziemlich gut geworden. Und ich habe des Öfteren davon einen Ohrwurm nach einer Aufnahme gehabt. Also ich habe dann auch zwischen den Musikstücke öfter mal nichts gesagt, damit man die ganz hören konnte. Also es ist wirklich ein toller Soundtrack, der sich auch ändert. Also nicht so wie bei Wing Commander, dass er so flüssig, X-Wing, dass er so flüssig ineinander übergeht. Aber wenn es spannender wird, also das Raumschiff mehr kaputt ist und so weiter, dann wird die Musik auch so düsterer und schneller. Oder man hat halt so eine fröhlich motivierende Musik, wenn man noch am Anfang ist. Oder aber auch so eine dumpfe Musik, wenn man die Mission vergeigt hat. Also das finde ich, kommt ziemlich gut rüber. Ist natürlich alles so ein bisschen martialisch, militärisch angehaucht, aber trotzdem, mir hat der Soundtrack super gefallen. Story, wenn ich ehrlich bin, habe ich die Story so hundertprozentig auch nicht verstanden. Also im Prinzip, ne, es gibt ein paar Katzen, die wollen die Menschen fressen oder unterwerfen als Sklaven. Und ja, im Prinzip könnte man auch sagen, sind halt Klingonen mit Fell. Also so ein bisschen abgeguckt ist das Ganze schon. Von, ja, nicht nur von dem Krieg her, dass sie so aggressiv sind, sondern die ganze Rasse ist halt irgendwie schon so ein bisschen klingonisch angehaucht. Und man ist halt Teil dieser Crew, dieser Tiger's Claw Träger Crew. Man ist der, ja, ich glaube, es gibt keine richtigen Unterscheidung mehr, halt Pilot und man meistens fliegt man halt Missionen, in denen man navigieren muss. Dann muss man durch, da kommen wir gleich noch zu, Asteroiden durch und Minenfelder und ab und zu mal so eine Mission machen, wo jeder jubelt, wenn er weiß, dass er so eine Escort-Mission macht, die nämlich ziemlich scheiße sind. Das wissen wir irgendwie alle, aber es muss halt irgendwie in jedes Scheißspiel rein und das ist hier nicht anders. Die Story entwickelt sich dann über den Verlauf des Spiels, also man kann sozusagen den Krieg gewinnen und den Krieg verlieren. Dazwischen gibt es unterschiedliche Missionsbäume und je nachdem, wie man nicht alle, einige Missionen gespielt hat, geht es dann sozusagen in einer anderen Kampagne weiter. Das ist unterschiedlich, an welcher Mission das ist. Also manche kann man gewinnen und verlieren und es geht in der mit der nächsten Mission grundsätzlich weiter. Aber es kann auch sein, dass dann irgendwie zwei Missionen in einer anderen Kampagne weitergespielt wird und man so immer wieder eine andere Geschichte hat, je nachdem, welche Mission man vergeigt oder nicht. Realistisch gesehen ist es meistens so, dass man die Escort-Mission so oder so vergeigt und man dann vielleicht sowieso wieder in den gleichen Spielverlauf läuft. Das weiß ich nicht. Also ich hatte so ein bisschen die Bedenken, dass es so ist. Aber naja.
Wer jetzt glaubt, dass er der Story besser folgen kann, nachdem er den 1999er Film Wing Commander gesehen hat, der darf enttäuscht werden, weil das war ja irgendwie ein kompletter Reinfall und ich glaube, der hat auch ziemlich viele Fehler dann dazu noch reingebaut.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe den Film mal gesehen, aber es ist schon ewig her. Ich kann mich da überhaupt nicht mehr dran erinnern an den Film.
Was mir nur aufgefallen ist, ist wieder so eine Detailsache. Das Ding heißt, bei dir im Spiel heißt der Träger Tiger's Claw mit S.
Ja.
Im Film natürlich nicht, da heißt er Tiger Claw. Schon bin ich raus. Das sind, also wenn sich der Film nicht mal die Mühe macht, die grundlegendsten Dinge der Vorlage, sowas wie den Namen richtig zu schreiben, zu machen, ne, dann habe ich schon keinen Bock mehr.
Das ist richtig. Wobei, ich glaube, der Film wurde doch auch von Chris Roberts Regie geführt, oder? Es war ja irgendwie sein größter Wunsch, immer einen Kinofilm zu machen.
Ja, ich glaube, der hatte wohl irgendwie höhere Ambitionen, der Film, aber Chris Roberts, genau.
Ja, er hätte es eigentlich besser wissen müssen, aber ja. Es gab auch eine Zeichentrickserie dazu irgendwie, glaube ich, eine Staffel oder so. Die soll so ein bisschen besser sein, aber habe ich nie gesehen. Keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen.
Erinnere ich mich jetzt auch nicht dran, ne.
Ich glaube, die kam nach dem Kino, also wahrscheinlich dann 2000, 2001 oder so, keine Ahnung. Wir haben eben schon so ein bisschen ins Gameplay mit reingeguckt. Bevor ich das jetzt ein bisschen mehr erkläre, Dirk, wie hast du es so wahrgenommen?
Ja, war halt, also ist halt eine Weltraumsimulation in dem, was damals in 3D-Perspektive möglich war. Was ich, abgesehen von der Grafik, was ich positiv hervorgehoben hatte, dass man halt gut erkennen kann, wie sich denn die Schiffe dadurch bewegen und wie sie zu dir liegen. Was mir jetzt noch so am Rande aufgefallen ist, das Schadensmodell von den Gegnern war relativ detailliert, oder? Also du konntest halt, wenn du gesehen hast, dass irgendwie die rechte Seite stärker angeschlagen war, dann konntest du dich auch darauf konzentrieren.
Genau.
Oder dass du bestimmte, ich weiß jetzt nicht, ob man einen Antrieb rausschießen konnte, aber bestimmte Waffen konnte man, glaube ich, auch kaputt machen oder Waffenteile am Schiff.
Das sah auf der Grafik so aus. Ich habe versucht, im Spiel drauf zu achten. Es ist mir im Spiel nie gelungen, festzustellen, ob dann wirklich, weiß ich nicht, wenn man die rechte Waffenseite beschädigt ist, dass der nur noch mit der linken angreift. Aber ich würde fast mal davon ausgehen, dass das so ist. Hundertprozentig sicher bin ich mir da nicht. Du hast eben schon die Darstellung angesprochen. Da will ich auch noch mal kurz drauf eingehen. Es ist so, dass aus Geschwindigkeitsgründen, nicht wie man das heute kennt, texturierte Polygone verwendet wurden. Es wurden nicht mal normale Polygone verwendet, sondern es wurden Sprites verwendet und der Computer hat dann einfach nur bestimmt, in welcher Richtung das Schiff zum Spieler steht und dadurch konnte er bestimmen, welches Sprite angezeigt wird. Also wenn das, oder der Vektor des feindlichen Schiffes zum Vektor des Spielers, dann konnte er halt sehen, okay, der fliegt weg, also zeigt das hintere Sprite an. Okay, er dreht dich nach rechts, also zeigt das Sprite an, was 45 Grad gedreht ist und dann 90 Grad gedreht und so weiter. Und so kommt dann halt eine Bewegung auf und Schiffe sich im Raum bewegen. Der ganze Raum ist schon dreidimensional, weil viele ja dann immer sagen, oh, das ist kein 3D-Spiel, aber der Raum ist schon dreidimensional, nur die Grafik, alles aus Sprites zusammengebaut. Was ich aber trotzdem ziemlich cool finde, also das würde ich jetzt sagen, fällt mir überhaupt nicht negativ auf, aber wie gesagt, ich bin damit auch sozusagen aufgewachsen. Von daher kann ich wahrscheinlich verstehen, wenn einige sagen, oh, das sieht irgendwie ruckelig aus, weil halt das Schiff sich nicht flüssig dreht, sondern halt in, keine Ahnung, in 45 Grad Schritten oder in 90 Grad Schritten, ich weiß es nicht. Aber es ist trotzdem jetzt nicht so, dass ich sagen würde, dass das stört irgendwie. Also für das Gameplay auf jeden Fall nicht. Die Simulation an sich war ausreichend komplex. Also ich habe halt die Möglichkeit, die Geschwindigkeit zu ändern und ich habe die Möglichkeit auszusuchen, welche Waffensysteme ich habe und will. Und es gibt unterschiedliche Waffensysteme. Das wird ja im Spiel dann auch an der von Shotglass, an der Bar sozusagen, in der Offiziersmesse kurz erklärt, welche Waffen für welche Entfernung gut sind. Also die einen sind für entfernt gut, die andere für nah. Ich habe es immer vergessen, deswegen habe ich immer alle gleichzeitig geschossen, wird schon passen. Man muss dann immer so ein bisschen auf den Energiehaushalt achten. Man kann unterschiedliche Systeme sozusagen durchschalten, man kann Navigationssystem einschalten, man kann das Schadensmodell vom Feind, von einem selbst, man hat eine Kommunikation, man kann mit den Flügelmännern kommunizieren, denen so rudimentäre Befehle geben, man kann auch mit dem Feind kommunizieren und den beleidigen, sodass man dann halt, ich vermute mal, dass es dafür gedacht war, in diesen Transportmissionen sieht, der greift den Transporter an, also beleidige ich den mal schnell, dann greift er mich an. Das Problem ist, dass einen dann zu dem Zeitpunkt auch schon drei andere angreifen und man eigentlich nicht noch vierten oder fünften möchte. Ja, man kann auch schnell dabei sterben, muss man halt sehen. Also die Idee, das zu machen, finde ich schon ganz cool, hilft jetzt aber nicht so wirklich. Also ich hatte schon das Gefühl, wirklich in so einem Wing Commander Cockpit zu sitzen, Knöpfe zu drücken. Und das Ganze ist ja auch wirklich filmreich in Szene gesetzt, wenn man dann mit seinem Helm unter den Arm sozusagen durch die rot erleuchteten Korridore läuft, die Musik im Hintergrund ist, dann wird das Cockpit so hochgefahren, man steigt da ein, der Mechaniker drückt einem dann nochmal den Helm in die Hand, den Daumen nach oben, das Cockpit klappt zu, dann sieht man aus der Cockpit-Perspektive, wie man, ich glaube bei Battlestar Galactica war das, durch diese Röhre rausgeschossen wird in den Raum und dann draußen und kann rumfliegen. Das war einfach schon bombastisch und hat mit dem Gameplay nichts zu tun, aber steuert doch viel zu dem Gameplay bei, weil man da dann bereit ist, die ein oder andere Schwäche im Missionsdesign zu übersehen. Ich gucke hier in Richtung Asteroiden. Also ich habe dann nochmal so ein bisschen rumgesurft und bin dann auch auf eine Fanseite gestoßen. Und auf der Fanseite gibt es einen Patch, um den Schaden von Asteroiden nicht mehr ganz so stark zu machen. Also ich bin nicht der Einzige, der sich darüber aufgeregt hat, dass die echt fies sind und die Asteroidenfelder, das macht einfach gar keinen Spaß. Also keine Ahnung, wozu die da sind. Es hätte Spaß gemacht, wenn die ein bisschen langsamer gewesen wären. Das hätte ich vorstellen können. Langsamer, größer, sodass man da wirklich drum rumfliegen kann. Aber dadurch, dass die Raumschiffe ja wirklich nur Sprites sind, ist es halt auch wirklich schwer, die Entfernung einzuschätzen und zu sehen, wann kollidiere ich mit was. Und das funktioniert halt einfach nicht richtig hier. Leider. Ansonsten hatte ich ja schon gesagt, dass es die Möglichkeit gibt, unterschiedliche Missionsdurchläufe zu haben und hinterher gewinnen. Es gibt noch 2 Add-ons, glaube ich, mit unterschiedlichen weiteren Missionen. Ich glaube, das sind dann immer so 15, 20 Missionen, die dann dazugekommen sind. Das Spiel selbst, wie viele Missionen das hat, das weiß ich gar nicht. Du hattest ja auch die Frage hier aufgeschrieben, Dirk.
Mhm. Also beim Spielumfang.
Genau. Ich glaube, es sind jetzt noch 2 komplette Kampagnen offen, die ich gar nicht gesehen habe. Und eine dritte, die ich als nächstes sehen werde. Und dann habe ich, glaube ich, insgesamt noch 5 Missionen, dann bin ich durch das Spiel durch. Scheinbar noch mehr Systeme, in denen ich gar nicht drin war. Vielleicht, weil ich eine Mission geschafft habe oder eine Mission verbockt habe. Also ich denke mal, dass man da insgesamt schon irgendwie so auf 40, 50 Missionen kommt. Bin mir aber hundertprozentig auch nicht sicher. Vielleicht sind es auch nur 38, ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall überdurchschnittlich viel. Mir hat das bis jetzt viel Spaß gemacht. Ich sag mal, überdurchschnittlich viel für so einen filmreifen Action-Simulationsspiel. Ich meine, für ein, weiß ich nicht, F-15 Strike Eagle 2 sind natürlich 38 Missionen lächerlich. Das hat irgendwie 500, Tausende, keine Ahnung. Ich bin da ja auch nie durchgekommen. Da werden halt immer wieder neue Missionen generiert. Aber hier, das sind halt wirkliche Zwischensequenzen eingeleitet werden. Das ist schon ordentliches. Dazu kommt noch, dass anders, glaube ich, wie in den späteren Teilen, die Flügelmänner oder Crewmitglieder auch wirklich sterben können. Die sagen, brauche Hilfe. Einige sagen immer, sie brauchen Hilfe. Manche sagen, ich brauche Hilfe. Und dann muss man da wirklich denen helfen, weil wenn die dann hochgehen, dann ist es vorbei, dann sind die aus dem Spiel raus. Dann bekommt man halt einen anderen, aber trotzdem, die fehlen dann. Also vermute ich mal, dass wären die irgendwie in diesem Offiziersmesse nochmal aufgetaucht, um mit einem zu reden, sind die dann auch weg. Ne? Also das heißt, da gibt es dann auch nochmal Unterschiede. Es gibt Beförderungen, es gibt Orden. Da kann man halt das Übliche bekommen, was man auch aus den Konkurrenzprodukten vom Microprose oder so gewohnt ist. Das heißt, Umfang und Gameplay hatten wir jetzt im Prinzip schon. Es macht einen wirklich super runden Eindruck. Es ist wirklich sehr wenig dran zu meckern im Spiel, bis halt auf die Asteroiden und Minen. Steuerung, Dirk.
Ja.
Was hast du denn da?
Ja, ich habe es vom Zuschauen her, ist mir aufgefallen, dass das ja aufgrund des Alters ein Spiel ist, was auch nur ein Digital-Joystick anscheinend unterstützt. Das heißt, von der Steuerung her, du siehst da einen Gegner, der sich relativ, im Rahmen der Möglichkeiten, relativ flüssig über den Bildschirm bewegt und du versuchst ihm dann mit einer Steuerung zu folgen, die gefühlt so 10x10 Pixel-Raster zulässt. Damals hatte man ja nichts anderes, aber so rein vom Zuschauen her, war das nicht irgendwie ein Krampf? Oder interpolierst du sowas?
Alle Joysticks, die ich je in meinem Leben für einen PC hatte, waren alle analog. Also es war nicht so, dass die digital waren. Das waren nur die Klicker für einen Amiga und C64. Die für einen PC waren zumindest alle analog. Und andere Spiele haben das viel besser hingekriegt. Das ist irgendwie schon so ein bisschen in mir drin, das zu interpolieren. Aber es ist in diesem Spiel auch wirklich schwer, weil ich weiß nicht, ob das an der Simulation lag, aber ich glaube nicht, weil ich meine mich auch daran zu erinnern, dass es damals so war, dass da Eingaben gefressen werden. Also das ruckelt halt und wenn es gerade ruckelt und du einen Knopf drückst, wird das halt nicht angenommen. Wenn es gerade nicht ruckelt, dann drückst du halt zweimal den Knopf, weil du denkst, ach, das funktioniert irgendwie nicht richtig. Das ist nicht gut. Die Steuerung ist, glaube ich, neben dem Asteroidenfeld der zweitgrößte Mangel an dem Spiel. Dass das wirklich, ach, wirklich schwer ist. Man muss halt viel gegensteuern und er, wie du sagst, er springt halt in einen gewissen Raster, keine Ahnung, 15 Pixel. Aber wenn du eine gute Framerate hast, dann springt er in ein bisschen mehr Zeit 30 Pixel. Wenn du eine schlechte Framerate hast, springt er in der gleichen Zeit gar nicht. Also ja. Man ist irgendwie immer aufgeschmissen und das macht es halt auch übermäßig schwer, das Spiel. Ich weiß nicht, wie das in den anderen Versionen ist. Keine Ahnung, finde ich komisch. Aber es ist ein Krampf. Ja, könnte man viel, viel besser machen.
Also in der Super Nintendo-Version wird es zwangsweise auch digital sein. Ich fand das nur, beim Zuschauen ist man sehr darüber gestolpert, weil du hast ja auch die Animation, wie die Spielerfigur am Knüppel da rumreißt. Und dann siehst du immer wie so links, zack, rechts, rauf, runter und wie du oben dann auch immer so pixelweise springst und denkst, während im Hintergrund das eigentliche Kampfgeschehen ja flüssig abläuft und du denkst die ganze Zeit, ach du Scheiße, ich hätte schon alles weggeworfen, weil du ja immer daneben schießt.
Ja, eigentlich. Ja, das stimmt. Es ist viel Frickelei, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm. Also ich habe mich dran gewöhnt. Es war nervig, definitiv, aber wenn ich eins aus dem Spiel rausnehmen könnte, Asteroiden oder die Steuerung, würde ich definitiv die Asteroiden nehmen.
Okay.
Okay, damit wären wir bei den Magazinauszügen. Du hast, ich vermute mal, was Aktuelleres.
Relativ. 16. November 2013 Escapist Magazine. Also, wie hieß er nochmal? Der hat auch es gibt einen schönen YouTube-Kanal. Aber das hier ist diesmal von Stu Scherer. Das ist er, glaube ich, dann doch nicht.
Nee.
Das ist nun zufällig dieselbe
Webseite.
Dieselbe Seite. Genau. Der hat das zusammengefasst allerdings mit Wing Commander 2, was der Beschreibung nach ja im Wesentlichen, also eine leichte Verbesserung vom Einserteil ist, aber eigentlich spielmäßig fast das Gleiche. Mhm. Und hat halt auch ein paar Schwächen daran gefunden, wobei das meiste, was er als Schwäche findet, ist das Missionsdesign, weniger die Asteroiden.
Ja, da könnte man, da kann man drüber diskutieren, das ist ja das, was ich gesagt habe mit Escort-Missionen und so, aber wenn man dann bedenkt, das war 1990, da war so etwas wie ein Missionsdesign eigentlich schon ganz cool, weil normalerweise ist die Ziele auf dem Zwischenweg ausgelöscht und hatte halt Ziel A und Ziel B und ist dann wieder zurückgeflogen. Finde ich hier das schon so ein bisschen besser, dass da halt zwischendrin auch mal was passieren kann und so. Das, ja, finde ich besser. Also ich finde das Missionsdesign für die Zeit eigentlich relativ gut, bis auf die Escort-Missionen und die Asteroidenfelder.
Und ein anderer Kritikpunkt, dass der Schwierigkeitsgrad merkwürdig wechselhaft ist. Als Zitat, You'll enter a battle and your fighter will just seem inordinately fragile, or other times you'll die, restart a mission, and you find that your opponents that you took down with ease during your last attempt are now ace-level pilots and rip you and your wingman to pieces.
Das Gefühl hatte ich ehrlich gesagt so nicht.
Also kommt jedenfalls zu dem Schluss, dass halt enjoyable, also dass beide noch Spaß machen, wobei er halt empfiehlt, man kann auch mit die zweite Version nehmen als Start.
Mhm. Ja, habe ich auch gemacht. Damals kann man definitiv machen, dann möchte man auch zuerst nicht wieder zurück. Ja, ich habe wenig gefunden zur PC-Version, deswegen mache ich ja nicht so oft, muss ich zur ASM greifen, zur 291. Also die ASM hat ja einen komischen Humor und das, womit die Seite hier aufgemacht ist, Wing Commander, WIG 91. Wirkt für Stunden in Sekunden. Ist das irgendwie Vic Blau-Werbung gewesen oder was?
Ich glaube schon, aber ich sehe den Zusammenhang nicht, vor allem mit Sekunden, Stunden jetzt gerade nicht. Also man kann es schnell kaufen und sich dann stundenlang damit beschäftigen, wäre jetzt nichts Herausragendes, was nur für dieses Spiel gelten würde.
Nee, also verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich kann ja mal Grafik eingeben. Diese haben ja auch immer so ein ganz komisches System. Ich glaube, da ging es bis 12 Punkten oder so.
Ich wollte gerade sagen, das Bewertungssystem irritiert mich auch, weil ich hätte jetzt gesagt, irgendwie alles auf 10, denkst du, oh ja, dann ist 10 wohl Maximum und dann siehst du Motivation 11.
Nee, wie war das denn bei der ASM? Das war irgendwie ganz komisch. Ich glaube, das war vorher bis 10, dann haben sie festgestellt, verdammt, das Spiel ist ja noch besser wie 10. Okay, machen wir bis 12. Irgendwie so war das dann.
Okay, Dirk Fuchser hat jedenfalls gereviewt.
Genau.
Geschrieben.
Genau, und er sagt, Grafik 10, Sound 10, Realitätsnähe 10, Motivation 11 und Preis-Leistung 10. Also es ist schon wirklich eine sehr gute Bewertung dafür. aus seinem persönlichen Empfehlungen. Mir persönlich haben von Grafik und Tempo abgesehen besonders die liebevoll gestalteten Sequenzen zwischen den Missionen gefallen. Jedem, der sich eigentlich schon immer wie Luke Skywalker gefühlt hat, sei dieses Game allerwärmstens empfohlen. Möge die Macht mit euch sein.
Mhm. Er war im falschen Film.
Ja, definitiv. Im Prinzip stimmt das genau damit überein, was wir auch gesagt haben. Also die Zwischen- oder die Aufmachung der Zwischensequenzen und Zwischenteile motiviert halt wirklich, sich durch die Missionen zu kämpfen, die manchmal ein bisschen unfair sind, manchmal ein bisschen schwer sind, aber wie gesagt, man muss sich ja gewinnen, ne? Also man muss nicht immer positiv jede Mission gewinnen und man kommt trotzdem zu dem guten Ende.
Du hast jetzt natürlich den wesentlichen Kritikpunkt von ihm übersehen.
Welchen denn? Dass man 386er braucht?
Zwei. Nee, das nicht, aber zwei. Zum einen ist die Anleitung nur in Englisch und zum anderen sind im Lieferumfang nur 5¼ Zoll Disketten enthalten.
Stimmt. Da habe ich, ja, genau. Also es sind nur 5.
Das ist natürlich. Wie viele eigentlich? Mal doof gefragt.
Ich glaube, es waren 3,5 Zoll, oder? Ich weiß nicht, 5¼ Zoll. Hatte ich die in meiner Verpackung? Ich glaube, in meiner Verpackung hatte ich die auch drin. Nee, nicht unbedingt, weil die 5¼ Zoll, es gab ja auch 1,2 MB. 5¼ Zoll. Also das ist dann nicht ganz so viel weniger wie auf eine 3,5 Zoll. Aber ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Wenn ihr das wissen wollt, könnt ihr einfach in die erste Folge reinschauen. Ich wette, da habe ich die Disketten in der Hand gehabt. Okay, meine Kindheitserinnerung daran, langweilige Erinnerung. Was vielleicht auch daran lag, dass ich mit den Figuren und der Darstellung der Figuren, die hat sich im zweiten Teil, ändert sich die ein bisschen zumindest von einem selbst. Im zweiten Teil gibt es ja auch schon so leicht 3D-gerenderte Sachen und viel, viel besser gefallen. Und von daher hatte ich das Gefühl, als ich von 2:1 zurückgegangen bin, einmal, dass es grafisch nicht so gut aussah und zum anderen, dass es irgendwie langweiliger. Weniger Raumschiffe, weniger Waffen, weniger Feinde, das hat mir alles irgendwie nicht so gut gefallen. Und ich muss sagen, mit genug Distanz dazu, das jetzt heute nochmal als ersten Teil zu spielen, ich bin wirklich begeistert davon und ich würde auch sagen, dass es ein wirklich sehr, sehr gutes Spiel ist. Also ohne Frage eins, ich würde jetzt nicht sagen, eine 90er-Bewertung bekommen würde, aber was auf jeden Fall eine 80er von mir bekommen würde, weiß nicht so, 83, 84, 85, so in der Richtung würde ich dem Spiel geben aus heutiger Sicht. Ist wirklich ein super Spiel.
Nächstes Jahr passen wir unsere Skala bis 120 an.
Ja, wenn wir dann, oh scheiße, Wing Commander 2, das ist ja noch viel besser. Genau. Würdest du das jetzt jemandem empfehlen?
Ich würde mich da mal in dem rausgesuchten Magazin wahrscheinlich so ein bisschen anschließen. Also wenn jemand die Wing Commander Serie in Gänze spielen will, dann gehört das natürlich dazu. Wenn man jetzt sich Wing Commander aus dieser Ära da spielen möchte, ist wahrscheinlich der zweite Teil sinnvoller, oder?
Vielleicht sogar der dritte, wenn man halt so richtige, eigentlich relativ gut gemachte Zwischensequenzen sehen will. Ja.
Ja. Also das Dumme oder der Nachteil von Wing Commander 1 in der Hinsicht ist, dass es halt mit den, dass die Nachfolger alle irgendwie in irgendeiner Form besser geworden sind. Und wenn man sich jetzt nur mit einem Spiel aus der Serie beschäftigen möchte, dann ist es wahrscheinlich sinnvoller, was anderes zu nehmen. Wenn man halt alle mal gesehen haben möchte oder auch gesehen haben möchte, wie sich das Ganze entwickelt hat über die Zeit, dann sollte man natürlich vorne anfangen.
Ja, denke ich auch. Also dem kann ich nicht hinzufügen. Ich würde jetzt auch niemandem direkt das empfehlen, damit einzusteigen, nur wenn man möchte. Also ich bin auch mit 2 eingestiegen und hat ganz gut geklappt und musste dafür sogar eine Sound Blaster Pro 2 kaufen, damit ich die Sprache hatte.
Oha, das war teuer.
Das war teuer, ja, 399 Mark.
Meine Güte.
Hat die gekostet, ja. Aber andererseits, also ich habe hier auf jeden Fall noch zu Windows 95 Zeiten gehabt. Danach hatte ich eine Gravis Ultrasound Pro und ich glaube, die hatte ich erst 97 oder 98 sogar. 98, glaube ich, hatte ich die erst. Also die hat ihre Zeit gehalten. Kann man jetzt nicht meckern. Und damit wären wir auch schon am Ende des Reviews. Dirk, ich danke dir dafür, dass du wieder mit dabei warst.
Gerne, gerne.
Und ich hoffe, wir sehen uns, hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich weiß nämlich auch noch nicht, was es als nächstes geben wird. Das muss ich mir auch erstmal überlegen, aber wahrscheinlich was Strategisches oder so. Keine Ahnung, wir hatten ja jetzt eher mehr so Action. Dann suche ich mir vielleicht mal wieder so ein bisschen was Strategisches raus.
Gibt es ein bestimmtes Jubiläum dieses Jahr, wo sich ein Spiel aufdrängt? 2000, also 89 oder 99? Ja, 99 ist vielleicht schon wieder ein bisschen neu.
99 ist ein bisschen neu. 89, das wäre ja was für die Silvesterfolge, oder?
Das stimmt.
Die Spiele von 89. Und die spielen wir dann nächstes Jahr, die sich aufdrängen. Ja, so machen wir das. Also, ich hätte jetzt kein Jubiläum im Kopf.
Okay.
Dann würde ich sagen, wir hören uns und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Der Retro-Kompott, unsere Stammtisch-Previews und unsere Off-Topic-Podcasts bleiben auch zukünftig kostenlos für alle Hörer. Das geht aber nur mit eurer Hilfe. Wer Projekte wie dieses unterstützen und damit auch zukünftig sichern möchte, kann dies auf www.patreon.com/retrokompott oder bei Steady machen. Unterstützt kann man uns bei Patreon schon ab $1 im Monat. Dafür gibt es zum Beispiel jede Woche eine komplette Stammtischfolge. Weiteren exklusiven Extra-Content gibt es ab $3 bei Patreon bzw. 3,50 € bei Steady, einem deutschen Pendant. Wir freuen uns auch über spontane Spenden über PayPal, falls euch zum Beispiel eine Sendung oder ein Thema besonders gut gefallen hat. Weitere Infos findet ihr auf unserer Homepage www.retrokompott.de. Lasst uns gemeinsam auch zukünftig die Projekte des Podcast-Kompott erhalten und erweitern. Wir hören uns!